Und wir wollen heute gemeinsam einen Abschnitt betrachten und auf das Wort Gottes hören und schauen, was er uns heute zu sagen hat. Gebetet haben wir heute schon darum, dass der Herr uns die Herzen öffnet, auf sein Wort zu hören. Ich möchte am Anfang einen Abschnitt aus einem Brief lesen, den ich die Tage gelesen habe, von einem Mann. Und dieser Ausschnitt hat mich sehr bewegt. Und wir hören mehr darauf. Ich kann das schlecht zusammenfassen. Ich will das einfach mal vorlesen. Er sagt Folgendes oder schreibt: Als meine Frau nach 15 Jahren unheilbarer Krankheit und einer jahrelangen Hauspflege von ihrem Leiden erlöst und heimgegangen war, schrieb mir mein Bekannter, gut gemeint, folgende Worte: Ich habe es immer bedauert, dass du die besten Jahre deines Lebens durch diese furchtbare Krankheit versäumt hast. Ich sehe das völlig anders, schreibt dieser Mann, denn ich habe in den besten Jahren meines Lebens das Allerbeste getan. Ich habe meiner Frau beigestanden und in guten wie in bösen Tagen zu ihr gehalten, bis der Tod uns schied, denn drei heranwachsende Kinder auf ihrem Lebensweg gebracht und beruflich das Beste gegeben, was möglich war. Ich habe nichts versäumt, aber alles gewonnen. Erfüllte Jahre, ein versöhntes Herz, tiefen Frieden. Wenn unsere Jahre ohnehin vergehen, dann doch am besten damit, dass wir das Richtige und Beste tun. Ja, ein tiefgreifender Brief, nicht wahr, ihr Lieben? Jemand, der solche Worte schreiben kann von sich aus, der hat, denke ich, vieles im Leben verstanden. Jemand, der verstanden hat, das Beste in seinem Leben zu tun. Ist das nicht eine Frage, die wir uns immer wieder im Leben stellen und nicht, denke ich, zu selten? Wir wollen doch das Beste in unserem Leben tun. Wir wollen das Richtige tun. Und das, was wir tun, wollen wir gut machen. Und wir wollen doch rausfinden für uns, was ist für uns gut in unserem Leben. Und ich dachte, wenn ich heute mal so Zettel austeilen würde, in die Reihen mit einem Stift, und sagen würde, schreibt mal drei Dinge auf, die ihr meint, die für euch gut sind, die das Beste für euch sind. Was würde da drauf stehen? Was würdest du da drauf schreiben? Ich glaube, die Antworten würden sehr unterschiedlich aussehen. Und eine Antwort darauf zu geben, was gut ist, ist nicht so einfach. Und ich merke erst recht, wenn es andere betrifft. Eine Entscheidung zu treffen, was den anderen gut ist oder das Beste für den anderen ist, da merke ich, ist unser Urteil noch schwieriger. Und manchmal haben wir nichts darauf zu sagen und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist gut so, dass wir manchmal einfach schweigen, wenn wir danach gefragt werden, was meinst du, was für denjenigen und dem anderen gut war oder zum Besten dient, was ist gut für ihn? Und doch möchte ich heute uns eine Antwort auf diese Frage vor Augen führen, was ist gut für uns? Was ist das Beste? Und ich bin froh, dass ich heute nicht auf meine Erfahrungen zurückgreifen brauche und euch heute Ratschläge geben muss aus meinen eigenen Erfahrungen und sagen kann, ihr Lieben, das ist gut für euch, weil ich das und das jetzt erlebt habe, sondern dass ich heute zurückgreifen kann auf das Wort Gottes. Und wenn es einen gibt, der sagen kann, ihr Lieben, das ist gut für euch, dann ist es derjenige, der dich und mich gemacht hat. Und das ist Gott. Und diese Antwort darauf ist sehr klar und deutlich. Und ich möchte sie lesen heute. Aus dem Propheten Micha, ein sehr bekannter Vers. Viele kennen ihn vielleicht auswendig. Ich lese ihn in der Elberfelder Übersetzung. Aus dem Buch, aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Kapitel 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben und Güte zu lieben und Bescheidenheit und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Viele kennen ihn vielleicht aus der Luther-Übersetzung, klingt ein bisschen anders. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dieses Wort aus dem Propheten Micha gehört zu den bekanntesten Worten des Alten Testaments. Und ich glaube, nicht selten finden wir dieses Wort zu Hause an den Wänden. Bei einem oder anderen ziert es die Wand, weil man sich das vorgenommen hat und gemerkt hat, das, was Gott sagt, das Gute, das soll mir auch gelten. Und ich will das immer vor Augen führen. Und man hat das irgendwo an die Wand festgemacht und hat es auswendig gelernt und versucht, das zu beherzigen. Ich finde, das sind wunderbare Worte. Worte des Trostes, Worte der Ermutigung. Worte, wie jemand sagt, Worte, die so wie Luft zum Atmen geben. Und ich glaube, um das zu verstehen, warum diese Worte so wichtig sind, warum die so tröstlich sind, ist es gut, wenn wir diesen Vers nicht aus seinem Kontext nur herausgreifen, sondern mal lesen, und zwar, wie kommt diese Aussage? Denn das ist doch die Aussage Gottes, und zwar an sein Volk Israel. Wie kommt Gott dazu, so eine Aussage zu machen? Und dazu möchte ich den Kontext lesen, und zwar die Verse, die kurz vorher stehen. Und zwar die Verse 1 bis 8, Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Und zwar ist da Folgendes, es ist eine Botschaft der Anklage. Und zwar geht es hier um ein Rechtsstreit, so benennt das Gott selber in diesem Abschnitt. Und ich werde ihn mal lesen. Und wir lesen Folgendes. Hört doch, was der Herr sagt. Also wir merken, dieses hört doch, das ähnelt so ein bisschen der Aussage im Neuen Testament. Wenn Jesus etwas Wichtiges seinen Jüngern sagte, seinen Zuhörern, dann sagt er immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Menschen, die dieses wahrlich gehört haben, oder wenn wir das Neue Testament lesen und plötzlich diese Aussage vorfinden, dann müssen unsere Ohren ganz weit werden, unser Herz öffnen. Denn das, was Jesus jetzt sagt, das ist sehr wichtig. Da muss man ganz genau zuhören. Und so ähnlich ist es hier auch an dieser Stelle. Mehrmals in diesem Buch lesen wir diese Aufforderung. Hört doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam von dir hergesandt. Mein Volk, denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn der Böer, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Womit soll ich vor dem Herrn treten? Mich beugen von dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bechern Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Und jetzt kommt der Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Sind das nicht Worte des Trostes in diesem Zusammenhang? Ganz besonderes Ereignis. Vielleicht ein paar Worte zu dem Propheten Micha und zu den Menschen damals. Micha war ein Prophet, der zwischen 740 und 700 vor Christus im Südreich gewirkt hat. Gleichzeitig mit dem Propheten Jesaja. Die wirkten in der Stadt Jerusalem. Und so wie heute klaffte das damals sehr, die Kluft zwischen Menschen, die ganz reich waren und die ganz arm waren, war sehr groß. Und diese Ungerechtigkeit betraf Micha sehr, dass er sich als Anwalt der Menschen fühlte, die unterdrückt wurden, und sprach diesen Missstand ganz deutlich an und ermahnte auch das Volk und vor allen Dingen die reichen Menschen, dass sie sich zusammenreißen sollen, dass sie sich verändern lassen von Gott. Priestern und Propheten wirft er Bestechlichkeit vor. Die ließen sich bestechen von anderen, vor allen Dingen von den reichen Leuten. Und vor allem seine Zeitgenossen, die auch Propheten waren, sie pochten auf die heiligen Traditionen Israels, dass man sie haargenau einhalten musste. Und Micha erklärt alle Traditionen als gegenstandlos. Und in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, wird das sehr deutlich. Wenn wir also den Zusammenhang dieser Verse nochmal betrachten und unseren Vers, den wir gelesen haben, Vers 8, so merken wir, es hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben in diesem Abschnitt, wenn es euch aufgefallen vielleicht ist, erstmal dachte ich, drei Parteien, aber vier Parteien. Es ist ein Rechtsstreit. Und zwar gibt es einen Ankläger. Und das ist Gott. Der bringt eine Anklage. Gegen wem? Gegen sein Volk Israel. Und dann gibt es einmal den Micha, den Propheten. Und der ist ein Anwalt hier. Ein Anwalt Gottes. Der spricht im Namen Gottes. Und dann gibt es hier Zeugen. Und zwar Zeugen besonderer Art. Und damit beginnen die ersten Verse. Und zwar sind das Berge und Hügel, die Grundfeste. Und so geht es hier, hört doch, was der Herr sagt. Mache dich auf und führe einen Rechtsstreit. Und zwar wo? Vor den Bergen und Hügeln, vor den Grundfesten. Ich dachte, warum? Warum führt er jetzt einen Rechtsstreit und warum erwähnt er das? Weil es Berge und Hügel, Grundfeste, es sind diejenigen, die die Taten Gottes bis dahin erlebt haben. Das sind die, die Zeugen waren. Viele Menschen sind gegangen, kamen und gingen, aber diese Berge und Hügel, die haben das alles erlebt. Die waren dabei. Es ist der Raum, wo Gott jetzt plötzlich seinen Rechtsstreit mit dem sein Volk führt und sagt, hört doch, das, was ich mit euch erlebt habe, das, was ich euch geschenkt habe, habt die Natur, das alles haben miterlebt. Das sind Zeugen davon, was ihr mit mir erlebt habt. Es sind besondere Aussagen. Und dann kommt Gott plötzlich zu seinem Volk. Und dann dieser Satz. Ich will ihn noch einmal vorlesen. In Vers 3 heißt es, mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Liebe Leute, könnte er sagen, was habe ich euch angetan? Was für eine Last habe ich euch auferlegt? Gab es überhaupt eine Last, die ich euch auferlegt habe? Nach dem Motto, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Warum wendet ihr euch so gegen mich? Ich kann mir vorstellen, wie ein liebender Vater, der seine Kinder vor sich hat und sich eine Frage stellt, Kinder, warum? Warum dieses Verhalten gegen mich? Was habe ich euch getan? Und dann führt er auf und zeigt ihnen, wie viel Gnade er ihnen erwiesen hat, wie er sie gerettet hat, wie er sie durchgeführt hat, wie er sie vom Flüchen der Könige und andere einfach befreit hat und sie durchgetragen hat. Und immer wieder liefen die von ihm weg. Und dann plötzlich, ab Vers 6, lasen wir zwar diese Frage, lesen wir einen Vertreter von diesem Volk. Hier scheint es so, als ob es einer spricht im Namen des ganzen Volkes und stellt plötzlich eine Frage diesem liebenden Vater. und sagt: Womit soll ich vor dem Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? An sich klingt das doch interessant. An sich können wir sagen, oh, da hat doch einer erkannt, der hat Gott vor sich. Und er wird jetzt Buße tun. Aber was tut der Mensch hier, dieser Vertreter des Volkes? Er bringt Dinge vor, die zeigen, dass dieser Mensch völlig verzweifelt ist. Dass dieser Mensch am Ende seines Lateins, können wir sagen, angekommen ist und eigentlich den Gott, der ständig ihn begleitet hat, überhaupt nicht verstanden hat. Denn was führt er hier vor? Er fängt an und sagt er hier: Soll ich jetzt vor ihm treten und ein Brandopfer bringen? Also schon etwas bringen, was ganz dem Herrn gehört. Und er beginnt: Soll ich ihm ein einjähriges Kalb bringen? Ein einjähriges Kalb war etwas Besonderes. Ja? Das war ein frisches Tier und es war ein, ja, ein, meistens hat man gesunde Tiere oder wenn dann nur gesunde Tiere genommen. Das war eigentlich keine geringe Kostbarkeit. Es würde reichen eigentlich für mehrere Mahlzeiten. Viele würden davon satt werden. Aber nein, sagt er, soll ich das bringen? Dann hört er dabei nicht auf. Dann geht er einen Schritt weiter. Wenn das nicht reicht, vielleicht soll ich 1000 Widder bringen. Könnt ihr euch mal vorstellen, ein einzelner Mensch steht und sagt, oder soll ich ihm 1000 Widdern bringen? Kann ein einzelner Mensch überhaupt 1000 Widdern bringen? Nie im Leben. Vielleicht mal ein König. Und das auch zu besonderen Anlässen. Dann geht er noch einen Schritt weiter, was unmöglich ist. Und dann sagt er, oder soll ich 10.000 Bäche Öl zu ihm bringen? Unmöglich. Was für eine absurde Vorstellung, ja, von diesen Menschen. Oder soll ich Öl in Unmengen bringen? Ja, was man überhaupt nicht sich vorstellen, das kann man gar nicht. So viel Öl kann man Gott gar nicht bringen. Und dann seine vierte Sache. Und das zeigt noch einmal die Verzweiflung dieses Volkes und dieses Menschen. Und vielleicht besonders, weil sie Gott nicht verstanden haben. Und dann bringt er etwas dar, was Gott nie von uns Menschen verlangt, dass wir tun sollen. Einmal lesen wir das von Abraham, dass Gott ein besonderes Ereignis mit ihm machen wollte, und zwar mit der Erstgeburt. Und dann kommt dieser Mensch und sagt, oder sollen wir Gott unsere Erstgeborenen geben und unsere Leibensfrucht für unsere Sünden? Ich glaube, das war eine rhetorische Frage von diesem Volk. Und ich hätte eigentlich an dieser Stelle eine andere Antwort Gottes erwartet. Aber Gott in seinem gnädigen Handeln wendet sich an das Volk und sagt diese einfache Worte aus dem Vers 8. Man hat dir doch eigentlich mitgeteilt, oh Mensch. Eigentlich weißt du das doch. Ich will doch eigentlich gar keine opfern. Ich will doch das eigentlich nicht. Das ist für mich gar nicht so wichtig. Mir kommt es gar nicht auf die Äußerlichkeit drauf an. Mir geht es nicht um 1000 Widder. Mir geht es eigentlich nicht um das Kalb. Mir geht es nicht um das Öl, diese Kostbarkeit. Mir geht es um ganz, ganz was anderes im Leben. Wenn du Gott gefallen willst, wenn du Gott etwas Gutes in deinem Leben tun willst, dann gibt es nur eins. Dass du erkennst, wer er ist. Das, was ein anderer Prophet dem Volk sagt, in Hosea wird er sehr deutlich. Ich möchte, dass du erkennst, wer ich bin. Und aus dieser Erkenntnis heraus kommen drei Dinge, die du automatisch ausleben wirst, wenn du das verstanden hast. Und das ist gut für dich im Leben miteinander. Und dann erwähnt er drei Dinge. Und auf die ich kurz eingehen möchte. Drei Dinge erwähnt er in Vers 8 und sagt er hier, als dass du Recht tust, dass du Recht übst, dass du Güte liebst und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Das will ich. Ich will nicht deine Äußerlichkeiten. Ich will nicht, dass du irgendetwas gibst, sondern was will Gott eigentlich? Lasst uns ganz gut auf diese drei Dinge mal hören. Das erste sagt er hier, Recht üben oder Recht tun. Interessant, Luther übersetzt an dieser Stelle und sagt, Gottes Wort halten. Also das kennen wir eigentlich eher, wenn man auswendig lernt. Aber hier heißt das, Recht zu üben. Also Gottes Wort tun ist immer richtig. Natürlich enthält das. Richtig zu tun heißt, sich an Wort Gottes zu halten. Aber hier sagt der Prophet ganz klar und sagt, es heißt Recht zu üben. Dieses Wort Recht aus dem Hebräischen heißt Mispat. Und Mispat heißt eigentlich Folgendes. Es heißt schlichten. Wo? Da schlichten, wo Gemeinschaft bedroht und zerbrochen ist. Darauf zu achten, da wo Menschen zusammen sind, wo ich mit Menschen in Begegnung komme und da wo Unstimmigkeiten sind, wo Menschen nicht zueinander kommen, darauf zu achten, dass es geschlichtet wird, dass ich darauf suche, dass Recht dort herrscht. Das Eintreten für Menschen, die wo auch immer benachteiligt sind oder als zu schwach aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, mich dafür einsetzen, das ist der gemeint. Denn warum? Warum ist das so wichtig? Weil Gott uns als Menschen gemacht hat, die für Beziehungen, für Gemeinschaft gemacht sind. Denn so hat Gott uns doch gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und somit auf dieses Recht zu üben, Recht tun an dieser Stelle, heißt also darauf zu achten, dass die Gemeinschaft mit meinem Nächsten harmonisch abläuft. Dass ich mich dafür einsetze, dass da, wo Streit ist, dass es geschlichtet wird. Wo Menschen, die schwächer sind als ich, damit ich mich für die einsetze und sie in die Gesellschaft reinbringe. Menschen, die ausgeschlossen werden, egal ob in der Schule, in der Klasse oder an meinem Arbeitsplatz oder auf meiner Ausbildungsstelle oder, ihr Lieben, hier in der Gemeinde. Wenn mir Dinge auffallen, da sind Menschen, man begegnet denen nicht so gerne. Man schließt sie aus, weil die anders sind, weil die anders aussehen, weil die anders riechen, weil die anders angezogen sind, weil die sich anders benehmen. Da sagt Gott, tu Recht, indem du dich einsetzt dafür. Das will ich. Und wenn du das tust, dann tust du etwas Gutes. Das ist eine einfache Aussage. Es hat hier mit Tun zu tun. Und hier an dieser Stelle heißt dieses Wort Recht tun und üben. Das heißt nicht nur etwas erkennen, sondern ich muss Schritte machen. Übung, hier steht üben. Das heißt, das wird wahrscheinlich bis mein Lebensende dauern, dass ich das praktiziere. Ich darf meine Augen nie verschließen. Und vielleicht passt der Satz an dieser Stelle, wie Erich Kästner das mal gesagt hat. Er sagte mal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, das heißt, tun, umsetzen, das, was ich höre, ja, dass ich das tue und hier mich für das Recht einsetze. Sicherlich in unserem Land, wo Wohlstand herrscht, nicht immer einfach und dennoch wichtig. Ich dachte auch, es ist für uns nicht mehr einfach, einander zu helfen. Dachte ich, warum nicht? Weil wir alles haben. Ja? Wir haben alles und geht so viel und so vielen gut. Früher war das irgendwie anders. Der eine hat das nicht und der andere das nicht. Man achtete aufeinander und der eine hat dem geholfen, der andere hat da ausgeholfen, ausgeliehen. Heutzutage ist es nicht immer einfach, weil wir viel haben, so gerade untereinander das zu üben. Und doch sollen wir Augen aufhalten und das üben und umsetzen. Das Zweite, was er hier sagt, und zwar Güte zu lieben. Recht zu üben und Güte zu lieben. Das Wort Güte kann man auch sehr unterschiedlich übersetzen. Hier heißt es in Elberfelder Güte, es ist das hebräische Wort Chesed. Und für Chesed kann man sagen Güte, Liebe, Gnade, Treue, Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Wir können für dieses Wort all diese Worte reinsetzen. Wir können sagen und Güte lieben, Liebe lieben, Wir können sagen, Gnade lieben, ja, Barmherzigkeit liebe, Treue lieben. Einige Übersetzungen packen da auch einige Liebe und Treue zu üben oder auszuleben. Ein wichtiges hebräisches Wort, was man sagt, das in der Form eigentlich an dieser Stelle nur vorkommt. In dieser Form, wie es ausgesagt wird. Und zwar in diesem Verb. Auch das ist etwas, was wir tun sollen. Ja, etwas, was wir umsetzen sollen, dass wir uns so verhalten müssen. Es zeigt hier ein Verhalten. Nicht nur, dass wir sagen, wir sind liebenswert, sondern wir sollen das ausüben, es lieben. Und man kann die beiden Dinge sehr nah zusammenbringen oder fast, die verzahnen sich so ineinander. Und dann kann man sagen, tut man das Recht, so liebt man die Güte. Und umgekehrt, liebt man die Güte, so tut man das Recht. Und ich denke an dieser Stelle ganz besonders. Kinder, ich erzähle euch mal noch eine Geschichte an dieser Stelle. Und zwar von einem König. Es gab mal einen König und er wollte auch rausfinden, was das Beste ist. Was ist das Wichtigste im Leben eines Menschen? Und da hat er all seine Weisen gesammelt, die er hatte. Und sagt er, ihr Lieben, geht aus in die Welt und findet heraus, was ist das Beste, was ein Mensch tun soll. Und das Wichtigste. Und die Weisen gingen heraus und haben sich auf den Weg gemacht, das rauszufinden. Und nach einer Zeit, nach ganzen 40 Jahren, kamen die Weisen zurück zum König und sagten, wir sind fertig. Wir haben 1000 Bücher verfasst. Und in diesen 1000 Büchern steht das Wichtigste drin, was man im Leben machen muss. Der König war schon 60 Jahre alt geworden, weil er war 20 damals. Sagte, das sind für mich zu viele Bücher, die schaffe ich nicht mehr zu lesen. 1000 Bücher schaffe ich nicht mehr zu lesen bis mein Lebensende. Sagte, geht raus und macht das noch viel kleiner. Es vergingen 10 Jahre, der König war 70 geworden. Und die Weisen kamen zu ihm. Und sagten, wir haben es geschafft, wir haben aus den 1000 haben wir 100 Bücher gemacht. Sagt der König, das ist mir immer noch viel zu viel. Ich möchte, dass ihr das noch kleiner macht. Nach 5 Jahren kamen die wieder zu ihm und der König lag im Sterben. Sagt er, wir haben ein Buch verfasst, dort steht das Wichtigste. Dann sagt der König, ich schaffe noch nicht mal dieses Buch zu lesen. Ich möchte, dass ihr mir einen Satz aus diesem Buch weitergibt. Was ist das Wichtigste? Was soll ich einhalten, das Wichtigste in meinem Leben? Und dann sagten diese Weisen, haben sich geeinigt und haben einen Satz gesagt. Und sie sagten, die Menschen leben, leiden und sterben. Und was wichtig ist und überlebt, ist die Liebe, die empfangen und geschenkt wird. Viele, viele Jahre haben die Weisen dafür gebraucht, diesen Satz rauszubringen. Und hier sagt Gott es ganz einfach in einem Satz. Übt das Recht und liebt die Liebe, die Güte. Liebe, Güte, Barmherzigkeit zu meinem Nächsten. Und das Letzte, was er hier sagt, in dem Vers 8, ist eine interessante Aussage. Der sagt, und bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Luther sagt an dieser Stelle, demütig zu gehen mit deinem Gott. Interessante Aussage. Auch diese Aussage ist einzigartig im Alten Testament. Nur an dieser Stelle lesen wir diese Aussage, demütig zu gehen mit deinem Gott. Haben wir uns das mal vorgestellt, was es heißt? Demütig oder anders gesagt hier in der Elberfelder Übersetzung, bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Es beschreibt hier nicht nur den Zustand, in dem wir uns befinden, unser Zustand als Gotteskind. Hier schon wird es deutlich, das, was Jesus im Alten Testament seinen Jüngern gesagt hat oder wie er sie als Jünger benannt hat, als Nachfolger. Gott wünscht sich, dass die Menschen ihm einfach nachfolgen. Ihm besonnen, das heißt mit aufmerksam, behutsam, mit offenen Augen Gott folgen. Gott vorangehen, lassen und ihm nachfolgen, wie Jesus gesagt hat, folget mir nach, werdet meine Jünger. Und das Gleiche sagt Gott hier, ganz einfach, seid meine demütige, besonnene, bescheidene Nachfolger. Nicht gnadenlos sein, sondern demütig. Nicht rücksichtslos, sondern besonnen. Nicht schonungslos, sondern behutsam. Und das wünsche ich der Herr, dass wir offene Augen haben für Menschen, die uns umgeben. Diese drei Bestimmungen sind sehr eng miteinander verflochten und sie drücken aus, was gut ist. Und wenn wir heute uns die Frage stellen, ihr Lieben, was ist gut für mein Leben? Was soll ich tun in meinem Leben? Wie kann ich das Beste in meinem Leben tun? Dann möchte Gott uns heute sagen, das, was wir hier gelesen haben, Recht zu üben, Güte zu leben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Und wisst ihr, warum das möglich ist? Weil er das selber vorgelebt hat, weil er das in uns geschenkt hat. Das ist die zweite Botschaft, die für mich so wertvoll klingt, so tröstlich auch in dieser Hinsicht ist. Das fordert Gott nicht einfach so, dass wir das von uns aus tun sollen, sondern es gibt eine Übersetzung, die sagt an dieser Stelle, und ich finde, das ist nicht schlecht, und die sagt, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist, das, was Gott bei dir sucht. Was sucht Gott? Etwas, was er in uns hineingelegt hat. Es ist nicht etwas, was du aus dir produzieren musst, sondern es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Das Recht zu tun, Güte zu lieben und ihm zu folgen, das hat er in uns reingelegt. Und das sucht er nur bei uns, weil er es in uns reingelegt hat, weil er selber uns das vorgelebt hat. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Gott das bei uns findet und dass wir das auch in unser Leben ausüben können, ausleben können, und Gott segne uns dabei bei der Ausführung. Und ich hoffe, dass er uns findet, dass er es bei uns findet. Und dass wir, wenn wir einander begegnen, hier in der Gemeinschaft, außerhalb, in unseren Arbeitsplätzen, in der Schule, wo wir auch sind, in der Klasse bei den Kindern, dass Menschen, die mit uns sind, dass sie das erleben können, dass sie das sehen können und dass sie auf diese Art und Weise die Liebe Gottes auch spüren können. Gott segne uns darin. Amen. Lass uns gemeinsam eine Antwort Gott geben, indem wir zusammen beten.